Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Hallo meine Lieben. Heute steht mal wieder eine etwas andere Folge auf der Speisekarte. Wir wollen neben einem erfolgreichen Mountainbiker ausnahmsweise auch mal einige gesellschaftliche und politische Themen ins Mittelfeld rücken. Es ist ja so ein bisschen, also zumindest in meiner Leistungssportblase so, dass man das ganz gern trennt, wenn man Sport macht, wenn man über Sport spricht, will man eigentlich gar nicht so viel von der restlichen Welt wissen. Gibt so ein paar Ausnahmen, vielleicht mal Olympische Spiele, die ja wirklich häufig auch an sehr kritischen Orten stattfinden, dass man dann mal im Zuge dessen so seinen Horizont ein bisschen erweitert und über die Sportblase hinaus guckt. Aber ansonsten vergisst man das auch ganz schnell wieder. Und wir werden heute eine sehr spannende Geschichte erfahren von einem Sportler, der sagt, Radfahren vereint Menschen und der mittlerweile oder schon immer, werden wir erfahren, mehr erreichen will, als ganz oben auf dem Podest zu stehen. Willkommen im Podcast, Daniel Gatthof.
Ja, hi Ines. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Du bist quasi ein Allgäuer Kollege von mir. Ich war gerade vorgestern bei dir in der Nähe beim Graveln. Du wohnst auch im Allgäu in der Nähe von Wangen am Bodensee, also in der Bodensee-Region, und bist seit sehr vielen Jahren in der Bike-Szene unterwegs, in verschiedenen Disziplinen. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben an deinem Werdegang. Was sind denn Höhepunkte, vielleicht auch Tiefschläge, wie du möchtest, von deiner bisherigen Karriere?
Boah, ja, da müssen wir, glaube ich, weit ausholen, weil ich bin immer der Allerjüngste, schon relativ lang dabei. Aber Allgäu ist ein gutes Stichwort. Also ich wohne genau an der Grenze zum Allgäu. Da habe ich aber eine lustige Geschichte, weil mein Ort Vogt, der ist ja offiziell noch Allgäu. Und immer wenn in Kempten die Mountainbike-Marathon war mit Allgäuer Meisterschaft, dann haben die richtigen Allgäuer, sage ich mal, sich echt immer gekrämt, wenn ich daherkam. Und ich habe das, glaube ich, zweimal oder dreimal gewonnen und durfte mich dann Allgäuer Meister nennen, obwohl man bei uns hier schon noch Oberschwabe sagt. Also kleine witzige Randentitz.
Aber das sind die Allgäuer auch ein bisschen speziell, nur so viel dazu.
Also ja, wobei die Oberschwaben nicht anders wären, also ja, okay. Keine Sorgen. Genau. Zu mir, schon ganz lange dabei, also ich bin 42 und fahre, also Allgäuer Kids Cup, sind wir beim Allgäu, auch bei dir in Sonthofen schon, glaube dann vor 30 Jahren oder so das erste Mal an dem Start gestanden. Relativ früh dann zum Marathon gekommen und seit mittlerweile ja über 20 Jahren an Marathonrennen. Ja, mehr oder weniger auf der ganzen Welt am Start. Transab mal vorne beendet, in Südafrika Rennen gefahren, wo es nächste Woche mit dem Cape Epic losgeht. Weltweit und natürlich auch so die ganzen Klassiker, wo wir hier kennen, von Biwa bis bei uns wieder Oberstdorf, Schwarzwald und so weiter und so fort.
Und du hast als zweimaliger Transalp-Sieger eigentlich jetzt in meinen Augen deine größten Erfolge bei diesen Mehrtagesrennen eingefahren. War das schon immer so dein Steckenpferd oder ist das einfach nur eine der Disziplinen, die du gerne machst?
Nee, das stimmt schon. Also es ist auch so ein bisschen meine DNA vom Mountainbiken. Also dieser ganze Aufwand für nur einen Tag, der krämt mich schon so ein bisschen. Drum mache ich eigentlich relativ viel Etappenrennen. Jetzt so mit Familie ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber 2-3 im Jahr fahre ich da trotzdem immer noch. Und auch, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen mit dem Alter und mit der Substanz, wo man hat, hat man beim Etappenrennen einfach noch gute Chancen, vorne dabei zu sein. Mhm. Während man dann schon sagen muss, wenn dann so ein Eintagesmarathon ist oder so eine WM und die ganzen Kids mit 25 da aufschlagen, die sind einfach spritziger, die haben auch mehr Bock auf so ein Rennen. Und da ist bei mir so ein bisschen, ja, nicht die Luft raus, aber ich mag gern einfach Biken und Etappenrennen über mehrere Tage sind einfach dann 4, 5, 6 Tage Biken am Stück. Und auch dort suche ich mir, da fahre ich nicht zum 10. Mal die Transalp, sondern da suche ich mir dann eher Rennen raus, wo ein bisschen Exotik dabei ist, wo vielleicht auch bekannt dafür sind, hoher Trailanteil. Und wo irgendwo auch in Ländern sind, die nicht ganz so üblich sind, sag ich mal.
Was war da bisher so dein Highlight jetzt rein sportlich gesehen von den Strecken oder von der Landschaft oder was ist schön?
Also sowohl als auch, also es gibt auch bei uns gar nicht so weit weg ein paar echt coole Etappenrennen in Italien zum Beispiel, mit einem hohen Trailanteil. Ja, BC Bike Race Kanada ist, steht natürlich über allem. Wobei da vielleicht dann so dieser Rennsportcharakter und auch mal irgendwo an dem Berg, also Bergaufstück betteln, nicht ganz so im Vordergrund steht. Da weiß ich noch, die haben immer geflucht, wenn es irgendwo auf eine Schotterstraße ging, wo man dann mal mehr wie 5 Minuten hochtreten muss. Ja, und dann Afrika ist relativ viel schon dabei gewesen, von klassisch Südafrika. Gibt da eine kleine Enklave in Südafrika, Lesotho. Ein Etappenrennen über 5 Tage, meine ich. Und das nennt sich Königreich der Berge und Sky Kingdom. Und das ist alles irgendwo auf 1800 bis 2000 Höhenmeter, also über der Baumgrenze. Und brutal geil, weil dort eben keine, ja, sagen wir mal, Infrastruktur wie bei uns mit Wanderer, mit Tourismus ist, sondern dort gibt es entweder Straßen, Jeep Track oder Trampelpfad. Und Trampelpfad ist ja in der Regel relativ geil zum Biken. Und von dem her ist das so ein bisschen, ja, ein Highlight, wenn man nennen kann. Und auch das, was wir gleich als Thema haben, natürlich Ruanda. Da ähnliches Spiel. Und so gibt es ein total geiles Land zum Biken. Gibt aber null Bike-Infrastruktur, sondern alles, was dort Bikewege sind, sind Eselpfade, Trampelpfade. Und ja, das lässt dann so manchen Flow-Trail hier im Ötztal oder so, nach meiner Meinung, um Weiten hinter sich. Das ist dann schon irgendwie geiler.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, mega. Ja, man merkt, dass du einfach sehr begeistert bist von deinem Sport. Und ich habe gesehen, dass du diese Begeisterung auch weitergeben möchtest. Also du hast letztes Jahr so eine Hobby-Rundfahrt organisiert oder Hobby-Ausfahrten und berätst sogar Firmen. Das finde ich ganz interessant. Also Firmen eine Radkultur zu entwickeln. Da würde mich jetzt wirklich interessieren, was bedeutet das für dich, eine Radkultur? Was machst du da genau?
Radkultur ist vielleicht so der Oberbegriff, so der Arbeitstitel von dem Ganzen. Es ist relativ breit gefächert. Ich meine, heutzutage kann sich keine Firma mehr nicht leisten, irgendwo Mitarbeiterbenefits zu geben. Und da kennen wir alle Jobrad zum Beispiel. Aber in der Regel hockt im Personalwesen irgendeine Person, ja, wo jetzt nicht Radfahrer durch und durch ist, wie mir, sondern dann sagt man halt, wir machen Jobrad und gerade bei uns im Süden oder bei uns im Schwabenländle ist es so, Steuervorteil, da spart man was, mache ich auf jeden Fall. Aber dann fehlt so der Anschluss. Also das ist ja gut, wenn ich meine Mitarbeiter aufs Rad bringe, egal ob die jetzt fitter sind und sich dadurch die Fehltage, die Krankheitstage reduzieren oder ob die einfach ein bisschen stressresistenter sind und somit vielleicht dann auch, wenn es mal im Job irgendwo hart zugeht, die Extrameile gehen können. Aber da setzen wenige an und ich sage dann immer, jetzt habt ihr Jobrad in der Firma, wie geht's weiter, wie bringt ihr die Leute aufs Rad? Also nur, dass es in der Garage steht, weil es ein Steuervorteil ist, ja nicht wirklich der Sinn, sondern das soll ja dann benutzt werden. Und da gibt's die verschiedensten Möglichkeiten. Die einen sagen, lass uns eine Bike-Gruppe, so wie die Laufgruppe oder Yoga-Gruppe etablieren. Die nächsten sagen, oh, die Führungsebene muss vorleben, also geh mal mit denen ein bisschen biken. Und jetzt auch mit Profisport und Führung gibt es relativ Parallelen, die man denen dann so aufzeigen kann. Bis hin, dass ich hatte mal eine Firma, da haben wir dann auch als Motivator mehr oder weniger Geld ins Spiel gebracht. Die haben dann mal gesagt, komm, wir zahlen den Mitarbeitern 10 Euro pro Tag, wenn sie mit dem Fahrrad in die Firma kommen. Und das haben sie auf 3 Monate gedeckelt. Und nach 3 Monaten ist nicht jeder weitergefahren, aber die meisten haben einfach durch diese Motivation Geld erstmal die Hürde überwunden, sagen wir den inneren Schweinehund, aufs Rad zu steigen und sind danach einfach weitergeradelt. Okay. Und für Firmen ist das natürlich klar, der Mitarbeiter, das ist das eine, aber ist auch, sagen wir, heutzutage mit dem Mobilitätswandel und mit dem grünen Image, wo jede Firma irgendwo auch braucht oder drauf pocht, natürlich schon wertvoll, wenn man da irgendwo was tut. Genau, also das ist so diese Sparte, in Firmen reingehen, mit Firmen was machen. Und dann, was du, glaube ich, meintest mit der großen Radtour, das ist eine Bäckerei bei mir im Süden, die hatte ich mal irgendwo auf der Agenda, ob das vielleicht mit Sponsoring oder sowas wird. Dann haben die aber gesagt, das bringt mir jetzt nichts, wenn du irgendwo in Italien oder in Afrika ein Radrennen fährst, da verkaufe ich kein Brötchen. Aber auch die fanden irgendwie Rad cool, die haben auch gesagt, also das war so nach der Corona-Zeit, Radboom explodiert, alle fahren Rad. Das ist bei uns hier im Süden natürlich mit Bodensee und alles, ist Radtourismus-Thema. Die wollten auch irgendwas und dann haben wir da ein Konzept überlegt, dass man einfach die Filialen mit Touren, so wie ich sie fahren würde, verbindet.
Mountainbike oder Straße?
Erstmal egal was. Also die Straßen, die Strasis, die Roadies haben wir ein bisschen ausgegrenzt, weil wir schon sagen, wir wollen die breite Masse erstmal angehen. Kommt aber jetzt 24 in der zweiten Auflage. Das Ganze nennt sich Tour de Hammer, weil die Bäckerei Hammer heißt. Weil wir dann doch einige Straßenfahrer, die gesagt haben, hey, wir wollen auch. Und das Highlight ist, oder es gibt zwei Highlights. Das eine ist, ich fahre seit 30, 35 Jahren hier in der Gegend Fahrrad. Und mit Sicherheit gibt es viele Radwege, Donau, Bodensee, Radwanderweg und so Geschichten. Aber das weißt du auch, wenn du halt so ein bisschen Insider bist, dann weißt du genau, rechts und links von dem Radweg ist eigentlich die schönere Strecke. Und das ist so ein bisschen das Highlight von diesen Touren, also dass die so designt sind, wie ich sie fahren würde und wie ich sie schön finde und wo vielleicht mal irgendwo ein besonders geiles Panorama ist oder irgendwo mal eine schöne Stelle zum Verweilen. Und das zweite Highlight ist, dass die Leute, wenn sie dann in die Bäckerei gehen und sagen, ich fahre auf diese Tour de Hammer, dass die dann so einen Kaffee und eine Brezel kriegen. Radlerbonus heißt es bei uns. Und über den Sommer spielen wir das so ein bisschen mit Gewinnspiel und hin und her. Und das ist einfach Ziel, dass wir möglichst viele Leute aufs Rad bringen. Und natürlich dann schauen wirtschaftlicher Gedanke dahinter möglichst viele Leute in die Bäckerei.
Ja, finde ich spannend. Ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, wenn jemand an den Routen interessiert ist oder da mal mitfahren will. Das ist interessant.
Gerne. Also wie gesagt, Rad ist mittlerweile egal. Es gibt für Trekking, Gravel, Mountainbike-Optionen und eben jetzt dann neu für Rennrad. Und man kann das auch so ein bisschen kombinieren. Dann kannst du die Etappen oder Routen kannst du von A nach B fahren, mit dem Zug wieder zurück. Du kannst aber auch sagen, ich mache 2-3, das ist eine große Runde zum Beispiel mit 8 Etappen. Haben wir auch schon Anfragen gehabt von so ein paar Ultra-Gravel-Freaks, die dann sagen, hey, 370 Kilometer, das können wir doch an einem Tag fahren. Ich sage, ja, kannst du gerne, aber ohne mich. Ja. Genau, also ist relativ cool und hat auch noch riesig Potenzial. Weil bis jetzt sehen wir da eher noch Aufbauphase, aber wenn du dann sagst, hey, komm, hier Tourismus mit einbinden und so weiter, oder mal so ein paar Magazine mit einbinden. Glaube ich, da geht richtig was.
Schön, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, unser wahrscheinlich Hauptthema ist Ruanda. Du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, dass du da eine besondere Beziehung dazu hast. Es würde mich interessieren, wie kam das zustande? Also wahrscheinlich warst du ja das erste Mal dort, bist da Rennen gefahren, weiß ich nicht. Wie war dein erster Aufenthalt? Was ist dir da in Erinnerung geblieben und warum hast du das Gefühl gehabt, du hast da irgendwie eine besondere Connection dazu oder hat sich das erst im Laufe der Zeit dann entwickelt?
Genau, also wie eingangs erwähnt, ich suche mir immer mal wieder so ein paar exotische Rennen aus, weil zum 15. Mal Albstadt Bike Marathon, das kickt einfach nicht mehr. Und ich bin dann irgendwo mal im Internet über das Ruanda Epic gestoßen, ein Etappenrennen, 4 Tage, hatte ein cooles Logo mit Gorilla und so, das hat mir irgendwie angesprochen. Bin dann mal mit dem Veranstalter in Kontakt und habe gesagt, du, ich würde da kommen, ich bringe einen Fotograf mit, wie sieht's aus? Und dann hat er gesagt, hey, ist ein Belgier oder es sind 2 Belgier, die das organisieren. Das passt, komm ich mal runter. Und hatte dann aber schon im Vorfeld die Idee, weil alter Schwabe, ich habe einfach im Keller 3-4 Taschen voll mit alten Radklamotten, wo zu schade zum Wegschmeißen sind oder waren. Oder die ganzen Leader-Trikots oder wenn man Etappenrennen fährt, Finisher-Trikot und so weiter. Und habe den Veranstalter gefragt, ob er nicht irgendwo bei ihnen einen Kontakt für mich hat, wo ich die Sachen spenden kann oder abgeben kann. Weil ich wusste dann, nachdem ich mich so ein bisschen mit dem Rennen beschäftigt habe oder auch mit dem Land, also ich muss auch ehrlich sagen, Ruanda war mir davor jetzt wirklich ein Begriff. Ich wusste aber, dass da brutale Radbegeisterung ist. Primär Rennrad. Gibt auch die Tour de Ruanda, also so die Tour de France Afrikas, sagt man. Und darum dachte ich, da gibt es bestimmt ja, viel Kids oder viele Leute, wo irgendwie Klamotten brauchen können. Und dann hat er mich an jemand vermittelt, hat gesagt, passt. Mit dem war ich dann im Vorfeld ein bisschen in Kontakt. Der hat gesagt, er hat irgendwie eine Cycling-Akademie, hat sich für mich so angehört, dass er einfach mit ein paar Jungs Radfahren geht. Und so sind wir dann da losgetigert, dass wir gesagt haben, also erstmal Rennen fahren, die Sachen übergeben und fertig. Und vor Ort war es dann aber so, dass, also Rennen hat überhaupt nicht enttäuscht, war geil. Damals war auch Karl Blatt zum Beispiel unten. Wie gesagt, also coole Strecken, brutal nette Leute und Radbegeisterung auch wirklich 1:1, wie man es von den Bildern mit Rennrad gesehen hat, auch beim Mountainbike, also bist irgendwo durch ein Dorf gefahren, zig Leute an der Strecke, Start-Ziel war immer was los. Und dann ging es aber so ein bisschen weiter und tiefer, weil dann eben dieser Mensch, Florent heißt der, wo diese Cycling-Akademie hat, die nennt sich Twin Lake Cycling Academy. Der hat mich und meinen Fotograf dann so ein bisschen gefesselt und der hat sich auch die Woche, wo wir unten waren, so um uns gekümmert. Und wir sind da so nach und nach auf die Hintergründe gekommen, warum er das macht. Und ja, was dann auch so in Ruanda eigentlich vor 30 Jahren mit diesem Genozid abgegangen ist und wie das nur alles nachwirkt und dass das Fahrrad eigentlich ein schönes Mittel ist, um Menschen zu helfen.
Weil du die Begeisterung zu den Menschen bringst oder weil wirklich die Locals selber auch radeln?
Also die Locals radeln, aber da muss man jetzt so ein bisschen weggehen von dem, was wir unter Radeln verstehen. Das Fahrrad ist dort unten zum einen irgendwo Fortbewegungsmittel, es ist aber auch Taxi und es ist Transportmittel. Das heißt, die haben im besten Sinne sind es Trekkingräder oder Lastenräder, aber Einganggeräder mit 30 Kilo Gewicht. Mit nicht wirklich funktionierenden Bremsen und da transportieren die entweder, wenn sie Taxifahrer sind, Leute von A nach B oder wenn es sein muss, auch mal einen 200 Kilo Kartoffelsack. Es gibt ein Video, da fährt jemand mit einem Bett hinten drauf durch die Gegend. Also die machen alles mit Fahrrad. Und man muss noch wissen, Ruanda, Beiname Land der 1000 Hügel oder zweiter Beiname die Schweiz Afrikas. Also da ist nicht flach, da geht's hoch und runter. Sprich, die fahren mit diesen schweren Lasten und Rädern der Buckel rauf, der Buckel runter, sind demnach schon mal ziemlich fit. Und ja, dann ist so ein bisschen durch die Kolonialzeit, glaube ich, das Rennrad dort gestrandet. Und dann hat sich das so ein bisschen als das Sportgerät dort etabliert. Und so, ich sage immer, wenn jemand fragt, ja, wie ist da Rennrad und so weiter, dann sage ich, das ist wie bei uns Fußball, das will jeder. Jedes Kind will irgendwo Rennradfahrer werden.
Aber in sportlich, nicht als Transportmittel, sondern
Nee,
die wollen,
das ist dann der
das
Sport,
ist dann der
genau.
Sport.
Genau, und du landest dort am Flughafen und wenn gerade diese Tour de Ruanda ist, dann kann es sein, da hängt irgendein Foto vom einheimischen Radfahrer rum, so wie bei uns in München, irgendein Fußballspieler vom FC Bayern in 20 Meter Höhe irgendwie am Flughafen ragt. Genau, und das ist denen ihr Volkssport und die wenigsten schaffen es. Es gibt auch wenig Material, aber die haben ja, riesiges Talentpool mehr oder weniger. Also es gibt so Stories zum Beispiel, dass es, wenn das Nationalteam trainiert und dann so ein Kumpel mit seinem Lastenrad und seinem einen Gang den hinterherfährt, dann messen die oder dann checken die immer, wie lang kommt der mit. Und wenn der eine Stunde mithalten kann, dann kriegt er eine Einladung ins Nationalteam fürs nächste Training. Dann kriegt er ein richtiges Rad und kann sich dort nochmal beweisen. Also das ist total
Wie so eine
strange.
Nachwuchsakademie.
Genau.
Witzig.
Und nee, das ist so ein bisschen, Rennrad ist ihr Steckenpferd. Und dieser Belgier sagt aber oh, Mountainbike genauso geil, weil eben halt so viel, ja, praktisch Dörfer, kleine Städte, Ortschaften einfach mit Trampelpfaden oder mit Schotterwegen verbunden sind. Und ich muss auch sagen, eigentlich wäre das Mountainbike das bessere Rad, weil die zwar Top-Hauptstraßen haben, aber rechts und links ist einfach Schotter, Gravel oder eben Trail. Aber die haben einfach keine Mountainbikes. Es kommen keine ins Land. Das ist natürlich ein armes Land. Die können sich das nicht wirklich leisten. Und die Rennräder sind immer peu à peu reingekommen und die haben sich das auch irgendwann angeeignet. Aus drei kaputten Rennrädern mach ein ganzes. Und wenn was zum Schweißen ist, dann wird es zusammengeschweißt. Und wenn Schaltauge irgendwie kaputt ist, dann kriegen sie das auch noch irgendwie gerade geklopft. Aber die Mountainbike-Technik ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schwerer, sag ich mal, zu warten, zu pflegen. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Dann kommt noch hinzu, dass die eigentlich einen sehr schlauen Präsident haben, aber der ein paar Sachen nicht zu Ende gedacht hat. Der hat vor 30 Jahren nach diesem Genozid, nach dem Völkermord, hat er eine sogenannte Vision ausgerufen, seine Vision 2030, wie er das Land nach vorne bringt. Und hat dann gesagt, okay, wenn wir jetzt aber, sagen wir, den ganzen Murks aus China importieren, oder Klamotten aus der Türkei, aus Indien, dann werden wir ja nie irgendwie vorwärts kommen. Die haben wenig, was sie exportieren können, aber ganz viel, wo sie eigentlich importiert haben. Und somit hat er dann gesagt, okay, wir machen auf alles hohe Steuern drauf, also Zoll, Einfuhrsteuer etc. Und hat die Leute so gebracht, dass die anfangen, selber Klamotten zu machen, dass die selber Landwirtschaft betreiben, dass die selber Möbel herstellen und so weiter und so fort. Und hat praktisch das Land so ein bisschen nach vorne gebracht, indem die Leute angefangen haben, selber zu produzieren.
Das war ja echt sehr früh, eigentlich sehr weit gedacht, muss man sagen. Also genau. In bestimmten Bereichen.
Genau. Und der Nachteil ist eben aber, dass wenn du jetzt sagst, denen wird ein Hardtail für 1.000 Euro, 1.500 Euro lang, um irgendwo anzufangen, das kostet da unten halt einfach dann nicht 1.500, das kostet dann halt 2.500 Euro. Und mittlerweile gibt es eine Ausnahme, eine Regel, dass sie Waren, die touristisch oder sportlich bedingt dem Land helfen, dass die von der Steuer, Einfuhrsteuer befreit werden. Aber das braucht jetzt, das kam erst letztes Jahr, das braucht jetzt ein bisschen, bis sich das irgendwo etabliert. Und dann muss man noch sagen, es gibt genau einen Bikeshop in Ruanda, von dem her.
In ganz Ruanda gibt es einen Bikeshop?
Genau. Also es gibt schon Fahrradwerkstätten, also die dann mit Steinen irgendwie ein Laufrad am Straßenrand zentrieren und so weiter. Aber wenn du jetzt sagst, ein Radgeschäft oder ein Bikeshop, wo du halt irgendwo ein modernes Teil, Ersatzteil willst, wo du sagst, hey, ich brauche eine L-Fachkette oder so, da gibt es wirklich nur eins.
Genau. Wie groß ist Ruanda ungefähr?
Ruanda hat die Größe, Schweiz kommt schon ziemlich gut hin. Und irgendwo so 12, 13 Millionen Einwohner.
Okay.
Genau. Also es ist ganz witzig, weil wir dann auch natürlich gesagt haben, hey, wenn das mit dem Mountainbike da so geil ist, dann guck mal, dass da irgendwie Mountainbikes runterkommen. Dann denkst du aber weiter und dann irgendwann war klar, okay, wenn jetzt ein Mountainbike runterkommt, wenn es kaputt ist, keine Chance, das steht. Also muss man da ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken, wenn man irgendwas vorwärts bringen will. Und das war so ein bisschen die Idee, wo der Fotograf, der heißt Don, und ich dann auf der Heimreise hatten. Irgendwie haben wir gesagt, okay, Mountainbike hat Potenzial, aber auch dieser Florent mit seiner Cycling Academy hat Potenzial, weil was der macht, sind wir auch wieder so beim Thema Fahrrad, der nutzt das Fahrrad, um Kids von der Straße zu holen. Oder andersrum, ich komme wieder zum Präsident, der eigentlich ein schlauer Mann ist, aber manche Dinge nicht zu Ende denkt. Der hat es geschafft, dass die Grundschule in Ruanda kostenfrei ist und dass über 90% der Kids dort in die Schule gehen. Mhm. Aber wenn die mit der Grundschule durch sind und die in eine Sekundarstufe wechseln, dann will er so ein bisschen die Eltern in die Pflicht nehmen und sagt, okay, weiterführende Schule kostet jetzt und müssen die Eltern für sorgen.
Okay.
Was dann aber so ein bisschen passiert ist, dass die Eltern sagen, Bub oder Mädle, jetzt kannst du lesen und schreiben, das langt doch. Und wenn du mit mir jetzt aufs Feld gehst, Kartoffeln erntest, Kaffee erntest, dann bringst du Geld für die Familie. Und wenn wir dich in die Schule schicken, kostest du Geld für die Familie. Das heißt, ab da geht's von diesen 90%, nicht steil, aber doch um einiges abwärts. Und das ist so ein bisschen der Ansatz von unserem Florent, der sagt, okay, also diese 10% oder 8% von den ganz Kleinen, wo nicht an die Schule gehen, wieso gehen die nicht? Okay, meistens, weil sie auf der Straße leben, keine Eltern haben oder niemand, wo sich um sie kümmert. Und wenn man ein bisschen auf die Älteren schaut, wieso gehen die nicht? Weil dann irgendwas zu Hause vorgefallen ist, dass die wahrscheinlich die Eltern nicht sagen, geh weiter oder wir finanzieren es dir, sondern dass dann Stress geben hat und dann Krach und so weiter und dann zieht man von zu Hause aus, geht auf die Straße oder irgendwo anders hin. Und genau diese Kids spricht er an und sagt, hey, ihr könnt bei mir wohnen oder die Älteren, wenn sie irgendwo bei Verwandtschaft wohnen, bleiben bei sich daheim. Aber er bezahlt das Schulgeld und er guckt, dass die in die Schule gehen.
Okay.
Mit Hilfe vom Fahrrad, weil, wie eingangs erwähnt, alle haben irgendwie Bock auf Bike oder auf Fahrrad. Und er sagt, ich gebe euch ein Fahrrad, ein Sportgerät als Fahrrad, also kein Lastenrad, sondern ein richtiges Sportgerät. Ich habe auch einen Trainer und die Möglichkeiten, mal irgendwo ein Rennen zu fahren. Aber wenn ihr bei mir mitmachen wollt, müsst ihr wieder an die Schule gehen. Mhm. Und das ist ein ziemlich cooler Ansatz, wie wir finden.
Absolut.
Und
ja.
Wenn man noch ein bisschen tiefer reingeht, das hat dann uns auch so geschockt, kommt da wieder dieser Genozid so ins Spiel. Hat dann mein Fotograf, der Don ist ja immer so, also ich fahre Rennen und Fotograf ist irgendwo im Outback unterwegs. Also wir erleben, wir sehen uns am Morgen und am Abend, haben komplett unterschiedliche Dinge erlebt. Und dann war es auch so, dass da Don mir dann mal gesagt hat, du, ich kenne jetzt die Story vom Florent, warum der das alles macht. Also der ist so irgendwo Ende 30 und ist ja auch nicht selbstverständlich, dass so jemand was macht. Und dann hat er eben gesagt, sie saßen im Auto und Florent erzählt, du, Genozid, schlimme Sache, blöd laufen, 3 Monate, fast 1 Million Menschen und so weiter und so fort. Und hat Don eben gefragt, ja, hat es dich auch betroffen? Dann sagt er, ja, meine Familie ist tot. Und mal blöd, wie man als Westler dann ist, sagt man ja, tut mir leid, hast deine Geschwister verloren, hast deine Eltern verloren. Dann sagt er, nein, meine Familie von 200 Familienmitgliedern hat er und sein Cousin überlebt.
Von 200 haben nur 2 überlebt?
Genau.
Im Ernst?
Im Ernst. Das ist, also diese Geschichte von diesem Genozid ist brutal krass. Wenn man da mal, also ich meine, da gibt's Google, da gibt's Filme, Reportagen drüber, lohnt sich auf jeden Fall mal, sich mit zu beschäftigen. Auch, ich hoffe, ich verbrenne mir da jetzt nicht die Finger oder trete einen Shitstorm los, auch wenn man so ein bisschen jetzt mal mit Ukraine oder mit Gaza irgendwo das nachliest oder das mal mit diesem Background nochmal erörtert. Wie gesagt, in 3 Monaten 1 Million Menschen und ich meine, wir waren alle relativ jung oder vielleicht auch noch gar nicht auf der Welt, aber es ist hier im Westen, glaube ich, nicht so wahrgenommen und nicht so angekommen, wie gerade jetzt eben diese aktuelle Brandherde wahrgenommen werden. Und dort war es einfach so,
dass... Die Medien haben sich halt verändert, auch in den letzten 30 Jahren,
ja.
Oder? Also.
Ja, das und es war halt weit weg und Ruanda hat nichts zu bieten. Es gibt kein Öl, Gold, keine Bodenschätze, nichts. Und trotzdem ist... Also wenn sie jetzt aktuell 12 Millionen Menschen haben, damals waren es deutlich weniger und wenn da mal innerhalb von einem Monat 1 Million verschwinden, ist schon relativ krass. Genau, und Flora hat dann so ein bisschen weiter erzählt, also er war dann eben mit seinem Cousin alleine, war 7 Jahre zu dem Zeitpunkt und war auch auf der Straße. Und das haben wir jetzt noch nicht ganz rausfinden können. Er spricht immer von einem älteren Mann, der sich so ein bisschen um ihn gekümmert hat. Und der hat ihn mal gefragt, Bub, was können wir machen, dass aus dir was wird? Und dann hat der kleine Hosenscheißer gesagt, hey, kauf mir ein Fahrrad, dann kann ich mit dem Fahrrad an die Schule. Und um das kurz zu fassen, das ist passiert und er sagte, ich war stolz wie Bolle und damals hatten nur Lehrer Fahrräder und er hat dann sein Fahrrad immer bei den Lehrern geparkt, hat seine Schule gemacht, studiert hat er nicht, aber er hat einen relativ guten Job in einer Firma in der Hauptstadt bekommen und hat so ein bisschen seinen Weg praktisch gemacht. Und das ist so dieser Rückschluss. Also Bildung ist in Afrika einfach alles. Und genau das sagt er. Also er ist Radsport-Fan durch und durch, aber er sagt, Bildung ist wichtiger wie der Radsport. Wir müssen die Kids an die Schule bringen, wenn die irgendwo eine Zukunft haben wollen. Und das hat dann bei uns beiden noch viel mehr gesessen, dass wir gesagt haben, okay, den unterstützen wir und haben dann hier kurzerhand einen Förderverein gegründet, wo wir Kohle sammeln wollen oder mittlerweile auch schon tun. Wir sind jetzt 1 Jahr alt und die Kohle bekommt er, um einfach Schulgeld zu finanzieren, um ein bisschen Ersatzteile zu finanzieren. Oder aktuell hat er jetzt 7 Kids bei sich zu Hause wohnen. Mhm. Also ergo zahlt er natürlich auch deutlich mehr Miete, wie wenn er jetzt allein wohnen würde.
Und er wird nicht staatlich gefördert, sondern er lebt rein von Spendengeldern. Oder wie finanziert er das Projekt?
Also er hat es bisher über seine Arbeit und ab und an mal irgendwo ein paar Spenden finanziert. Mhm. Es gibt brutal viele so NGOs, die da unten tätig sind. Aber es gibt auch brutal viel zu tun. Also da kann irgendwie nicht jedem geholfen werden, ist einfach so. Und von dem her war es ein glücklicher Zufall, dass wir irgendwie an ihn gekommen sind. Und er hat auch so ein bisschen eine Vision. Also ich war schon öfters in Afrika, ich habe vieles erlebt und ich habe selten so einen Menschen getroffen, also einen einheimischen Afrikaner, der auch so eine Denkweise hat, die sehr weit in die Zukunft geht. Mhm. Und das ist auch interessant. Also mich hat das natürlich dann auch beschäftigt und du liest und überlegst. Und ich hatte mal ein Buch in den Fingern, wo drin stand, dass ein Sprachforscher herausgefunden hat, dass diese ganzen Stammessprachen, wo die in Afrika haben, dass die kaum Zeitformen für die Zukunft haben. Und wenn man das so ein bisschen kapiert, dann erschließt sich vieles. Weil auch mit unseren Sportlern, die wir da haben, wenn du denen sagst, hey, wir trainieren jetzt, weil in 2 Wochen Rennen ist, dann sind die jeden Tag, stehen die da, geben alles, trainieren und tun. Wenn du denen aber sagst, hey, wir haben jetzt hier einen Plan und wir trainieren und in 2 Jahren kriegen wir euch vielleicht mal nach Europa für ein Mountainbike-Rennen, ja, da sind die nach einem Monat weg, weil sie einfach diesen Zeithorizont nicht greifen können. Und wenn man dann so weitergeht, in fast jedem afrikanischen Land zum Beispiel werden Löhne eigentlich jede Woche ausgezahlt und nicht wie bei uns einmal im Monat. Jetzt weißt du auch warum, weil die irgendwo nach 2-3 Wochen sonst die Motivation verlieren. Und nicht sehen, für was sie eigentlich arbeiten. Also für die muss vieles greifbar sein und in eher naher Zukunft wie weit weg sein.
Ja, das ist spannend im Zusammenhang von Leistungssport auch, wie du sagst. Weil auf Ziele aufbaut, die oft sehr weit weg sind sogar.
Genau, ja. Also es ist, es gibt ein brutal cooles Buch, vielleicht kann ich das auch in die Shownotes packen oder für die, wo hier interessiert sind. Das ist, ich glaube, Tim Lewis heißt der. Ruanda, Land der zweiten Chancen. Und ist auch witzig. Für die Biker hier im Podcast, die Tom Ritchie kennen, ich glaube, ist fast jeden im Begriff, der hatte auch mal so eine Art Lebenskrise und ist da in Ruanda gelandet. Und dem ging es so ein bisschen wie mir. Der hat dann gesehen, dass die alle auf so alten Göppel berghoch, bergrunter fahren. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Trainingswissenschaftlich, du kennst bestimmt noch K3, gell?
Ja, ja.
Also die fahren im Grunde den ganzen Tag K3 und das noch in der Höhe, in 2000 Meter Höhe. Also eigentlich, eigentlich sind die topfit. Und der kam dann auch wieder heim von Ruanda und damals war, glaube ich, da waren auch so Rennradlegenden wie Francesco Moser und so weiter, die sind da auch teilweise trainieren gegangen. Und der kam dann heim und hat irgendwie gesagt, ja, eigentlich müssten wir irgendwie die Jungs fit machen für Europa und für Tour de France und alles. Mhm. Und der hat dann das Team Ruanda gegründet. Hat dann einen Kanadier als Trainer engagiert, der dann im Land praktisch Leute gescoutet hat und mit denen eine Rennradmannschaft aufgebaut hat. Und aus dieser Rennradmannschaft ist auch ein Sportler draus entstanden, der dann mit dem Thomas Frischknecht ich glaube, in Rio war es, bei den Mountainbike-Wettkämpfen mitgemacht hat. Ja, und
ja, dass das Potenzial da ist, weiß man ja in anderen Sportarten schon lange. Ich meine, bei Läufern im Marathon ist es ja 90% des Starterfelds sind Afrikaner oder 90% der Top-Läufer. Und im Radsport ist es nur lang nicht so.
Ja.
Deshalb viel schwieriger ist es teurer.
Genau, in dem Buch kommen aber brutal viele Beispiele, warum das so ist. Also es geht dann einfach los, wie gesagt, dass die Ziele, wenn du sagst, in 2-3 Jahren guck mal, dass wir irgendwie Tour de France fahren, das klappt nicht. Mhm. Dann, wenn die Rennrad fahren, fahren die primär natürlich bei sich im Land. Und wenn sie einen Wettkampf haben, dann ist der auch bei sich im Land oder vielleicht beim Nachbarland. Das heißt, du hast da dann ein Feld mit 50 Sportlern. Ein Startschuss und nach 5 Minuten fahren vorne 3, in der Mitte 10 und hinten 3. Und gerade in dem Buch haben sie dann beschrieben, sie sind dann nach Amerika gegangen, sind irgendwelche Rundfahrten gefahren Und die Sportler haben entweder attackiert oder sind hinten gefahren, so 10 Meter hinterm Feld. Ja, relativ easy, weil sie halt nicht wissen, wie man in so einem Fahrerfeld unterwegs ist und Angst hatten. Ja. Genau. Dann, also die Afrikaner an sich sind sehr ruhig, also man muss denen viel aus der Nase ziehen. Dann gab es irgendwie, hat er denen allen Polaruhren mitgebracht und nach 2 Monaten hat er aber rausgefunden, dass sie keiner nutzt, weil sie entweder das Ding bedienen konnten von der Sprache her oder halt dann keinen Laptop oder keinen Computer hatten, um es auszuwerten, solche Geschichten. Hat aber nie einer gesagt, hey Trainer, ich kann zwar meinen Puls sehen, aber mehr auch nicht. Und solche Geschichten, ist ganz witzig. Und das wird in dem Buch so ein bisschen behandelt, auch die Idee von Tom Ritchie, was er da hatte. Und aber auch diese ganze Geschichte mit Genozid und auch so Radsport-History. Genau.
Spannend. Und jetzt nächstes Jahr eben die Straßen-WM ist ja eine Riesen-Event, eine Riesensache für so ein Land. Siehst du da, also Chancen gibt's ja auf jeden Fall, siehst du da auch Probleme oder wie nimmst du das wahr? Wie wird das ablaufen, diese Straßen-WM?
Also ich hatte einen Sportler auch schon hier in Deutschland, der Didier Munianesa, den habe ich auch auf dem Mountainbike gesetzt. Und der war Rennrad-Vizemeister und Zeitfahrmeister seines Landes. Und der berichtet mir eben relativ viel, was so im Verband abgeht. Und das ist schon alles relativ chaotisch. Und das passt eigentlich nicht so ganz dazu, dass die jetzt auf einmal eine WM haben. Und der Grund WM ist relativ einfach, dass da der Präsident sagt, okay, jetzt ist vielleicht das Land in Afrika eine gewisse Hausnummer, das hat er geschafft. Also Ruanda ist das wirtschaftlichste Land in Afrika. Und jetzt versucht er so ein bisschen auch in der Welt sein Image, also nicht seins als Präsident, sondern des Landes aufzupolieren. Und ist da relativ früh oder die letzten Jahre beim Sport gelandet. Und wenn man mal so ein bisschen guckt, wer FC Bayern-Fan ist, dem müsste aufgefallen sein, dass zum Beispiel Visit Ruanda bei denen auf dem Ärmel als Sponsor ist.
Echt?
Ja.
Ich bin überhaupt kein Fußball-Mensch, darum weiß ich das nicht.
Okay. Also ich auch nicht, ich hatte es nur irgendwo durch einen Bericht. Also irgendwo auch fragwürdig, eins der ärmsten Länder der Welt, bei einem der reichsten Fußballclubs der Welt. Und es geht nur weiter, die sind nur bei so einem englischen Club und bei Paris Saint-Germain sind sie auch irgendwie Sponsor.
Ah ja? Ja, so eine Straßen-WM auch zu richten, kostet doch auch ein Vermögen.
Genau, und der hat irgendwo erkannt, okay, über Sport kriegt er natürlich auch brutal viel Aufmerksamkeit, auch positive Aufmerksamkeit. Und da kursieren jetzt auch einige Berichte, die dann sagen, so das soll ein bisschen Richtung Sportwashing gehen. Also einfach von den negativen Seiten des Landes, die es auch gibt, gerade wenn man da auch wieder Google anwirft, Korruption etc., will er damit einfach ablenken oder wird ihm unterstellt, damit abzulenken. Genau, ich glaube auch der FIFA-Kongress war auch irgendwann letzten Sommer bei denen. Mhm. Also das Land selber für die Menschen dort ist es mega geil, weil wie gesagt, die sind sportbegeistert, die Straßen sind gut, das ist bestimmt ein Highlight dort zu fahren auch. Was es jetzt dem Land selber bringt, ist ein bisschen fragwürdig, weil wie du sagst, es kostet einen Haufen Geld. Und ob das Geld nicht vielleicht irgendwo bei der Bevölkerung besser gesetzt wäre.
Andererseits, dass Sportveranstaltungen als Marketingtool eingesetzt werden, ist ja jetzt auch nichts Neues. Also es waren ja schon viele so Veranstaltungen in Ländern, wo man sich denkt, warum muss es dort stattfinden?
Genau.
Okay.
Wobei, wenn man jetzt da irgendwie wieder Katar und Fußball nimmt, würde ich jetzt nicht gleichsetzen mit Ruanda und Radsport, einfach weil Ruanda ein Radsportland ist, also mit Sicherheit, die Leute haben was davon, wenn da was abgeht, und ich hatte es ja auch eingangs erwähnt, sie haben eigentlich so gut wie nichts, wo sie exportieren. Ein großer Zweig ist Tourismus, wo Geld ins Land gespült wird, drum ist jetzt eben auch die Tourismusorganisation Visit Ruanda ist überall als Sponsor dabei. Und sagen wir so, wenn das praktisch dann Touristen ins Land strömt, profitiert ja am Ende die Bevölkerung dann doch wieder von.
Absolut. Und in Katar waren ja ganz andere Kritikpunkte. Da ging es ja um Menschenrechte und um die ganzen Baumaßnahmen und sowas. Ja, ich meine, das kann ich ja überhaupt nicht gleichsetzen.
Ja. Ich finde, also da muss ich auch leider eine nicht so schöne Geschichte erzählen. Also Tourismus ist ein großes Ding und die haben ja die Vulkane mit den Berggorillas. Mhm. Und da gehen dann auch viele Promis natürlich hin, Bill Gates und so weiter, um diese Gorillas anzugucken. Ist auch für einen einfachen Sportler wie mich nicht erschwingbar. Aber kostet echt richtig Kohle, dort eine Tour hinzumachen.
Okay.
Ich glaube, $1,500. Und unter einem Besucher, der dort regelmäßig Gorillas anguckt, ist auch irgendwie der Cousin vom Scheich von Katar oder sowas. Katar baut wiederum auch gerade einen neuen Flughafen in Ruanda, also einen Hauptstadtflughafen, und engagiert sich dort relativ stark. Mhm. Und jetzt habe ich erzählt, dass Visit Ruanda beim FC Bayern auf den Ärmeln steht. Und wenn man jetzt Bayern-Fan ist, dann weiß man, dass die ja letztes Jahr einen riesen Ärger hatten mit Katar, wo auf diesem Ärmelplatz als Sponsor war. Und ja, ich weiß auch nicht, ob man jetzt eins und eins zusammenzählen kann. Und jetzt steht da halt nicht mal Katar bei den Bayern auf den Ärmeln, sondern Ruanda. Und ja, passenderweise engagiert sich Katar in Ruanda sehr, sehr intensiv. Weiß ich nicht, aber irgendwo doch naheliegend. Und von dem her, das sind so nicht so schöne Seiten, wo man dann mitbekommt, wenn man irgendwie sich mit dem Land beschäftigt. Genau.
Wild. Also ist Fußball und Radsport das Thema dort, sportlich gesehen, irgendwie, oder? Obwohl die Leute gar nicht so viel Fußball spielen, sagst du, aber...
Ja, nee, eigentlich ist, also klar kicken sie irgendwo, aber nicht so wie der Radsport. Mhm. Ist so... Oh, witzige Anekdote wieder. Also FC Bayern hat dann natürlich gleich mal gemeint, dass sie dort irgendwo ein Nachwuchs-Soccer-Camp auf die Beine stellen. Und wenn du in Ruanda, oder ich glaube, das ist generell in Afrika, wenn du da irgendwie keinen Pass hast oder man nicht wirklich weiß, wann du geboren bist, dann kriegst du immer den 1.1. verpasst und hinten dein Geburtsjahr wird so ein bisschen geschätzt. Mhm. Und dann hatten sie irgendwie voll den Run auf ihr Fußballcamp, was dann so auch irgendwo Nachwuchssichtung generieren soll für ihren Club hier in Europa oder in Deutschland. Und lauter Junioren, die halt gestandene Mannsbilder waren, weil halt am Ende ja doch die dann irgendwo 20, 21 Jahre waren und für die war das halt mehr oder weniger das Tor zur Welt und dann wird der Pass irgendwo verbrannt oder weißt du geil ja was und macht sich 3, 4 Jahre jünger und versucht es dann über die Schiene. Und da müssen wir immer schmunzeln, weil wenn wir dann ein bisschen mit dem Florent eben am Kontakt sind, was die Kids machen, ob er neue hat, wer gerade zur Schule geht, was er braucht und so weiter, da haben wir auch so paar Kontrollgremien, sage ich mal, ganz deutsch-klassisch für eine Liste zum Beispiel über die Kids. Und da ist auch, also bei der Hälfte steht dann der 1.1. als Geburtsdatum und dann weiß der irgendwo, ja, sind die auf der Straße gelandet, kein Ausweis, kein nix, irgendjemand nimmt sich an und dann werden sie mal schnell mit Name und Geburtsdatum ausgestattet, dass sie dann irgendwo ihr Leben weiterleben können.
Und der Sportler, der jetzt hier in Europa war, da gibt es ja bestimmt auch ein paar interessante Geschichten dazu. Also der ist hier die Rennen mitgefahren. War der da mit dir unterwegs oder wie kam es dazu? Wie habt ihr das logistisch gelöst, dass der hier auf die Rennen fahren konnte?
Ja, das war vorletztes Jahr, 22. Ich war das erste Mal unten im Frühjahr 22. Und ja, sind dann irgendwie heimgekommen und es hatten zig Ideen im Kopf, aber das kennt man auch, ja, dann ist man wieder daheim und Alltag und Trott und erstmal ist nichts Fruchtbares passiert. Und dann hatte ich zum Don gesagt, komm, wir brauchen nochmal irgendwo so einen Startschuss oder so einen Wachrüttler. Und ich hatte dann die Chance, das Swiss Epic zu fahren, aber ohne Partner. Mhm. Und habe mir aber bei der Partnersuche irgendwo schwer getan. Und dann ist mir die Idee gekommen, hey komm, lass uns den Didi einfliegen. Also wir haben den Spitznamen Didi verpasst. Und setzen den auf ein Mountainbike.
Das ist der aktuell Zeitfahrmeister war im Land.
Genau.
Ja.
Und der ist so ein bisschen wie eine Art Trainer für die Cycling-Akademie. Also dem hat man auch nochmal die Schule bezahlt. Der hat schon immer den Traum Radprofi gelebt und somit auch kein Schulabschluss, nix. Und Florent und Didi sind irgendwie zusammengekommen und dann hat halt Florent gesagt, komm, ich guck, dass du noch Schule machen kannst und zahl dir das. Du trainierst die Kids dafür. Und da ich als alter Mountainbiker natürlich jetzt sag, hey komm, irgendwie Mountainbikesport müssen wir fördern, war das auch naheliegend, dass ich sag, hey komm, wir holen da mal jemand her. Und das hat sich so gerade irgendwo angeboten, ich partnerlos, dass wir den dann mal hierher holen. Meine Bike-Marke Pivot, die haben dann ein Rad gestellt.
Und das Startgeld von der Swiss Epic hat dann auch deine Sponsoren übernommen, quasi, oder wie?
Da hat man einen freien Startplatz, genau.
Ach, habt ihr einen bekommen für ihn dann?
Ja. Und Problem war dann eben, wie gesagt, Mountainbikes gibt's oder gab's in dem Land so gut wie nicht. Ich habe dann über einen Deutschen, der in Ruanda lebt, haben wir den dann mal im Vorfeld auf ein Bike gesetzt, ob er überhaupt damit klarkommt. Und der hat gesagt, ja, passt schon. Dann haben wir ihn eingeflogen, der kam dann an dem Dienstag an und ich glaube am Mittwoch haben wir ihn dann auf meinem Pivot gesetzt, sind so eine Runde gefahren und am Donnerstag waren wir im Schwarzwald bei der Transschwarzwald am Start.
Oha.
Also mit 3 Tagen auf einem Mountainbike haben wir ihn gleich zu einem Rennen geschickt. Berghoch abartig, also mehr oder weniger alles stehen lassen, bergunter Katastrophe. Aber sehr sicher. Also er hat es hinbekommen. Der war 3 Wochen hier, dass er sich kein einziges Mal auf die Schnorres legt.
Echt?
Und hat das ganz souverän gemacht.
Genau. Ist auch alles so runtergefahren dann, oder wie? Also,
sie muss mir eingestehen, ich hatte dann sogar beim Swiss Epic mal einen Moment, wo ich einen kurzen, nicht Drop, aber aus dem Wald raus, so einen ganz kleinen Singletrail mit 20 Meter mal gelaufen bin. Und er ist dann gefahren. Das hat mir dann so ein bisschen Bedenken gegeben. Ja.
Komplett schwer.
Also sehr, sehr sicher. Also Balance und so weiter war okay. Aber auch mit viel Angst. Also er ist nicht schnell gefahren.
Okay.
Und, während das Rennen im Schwarzwald war ein Solo-Rennen. Da hat er sein Ding gemacht. Dann haben wir hier noch ein paar Tage zusammen trainiert. Und dann war Swiss Epic. Und Swiss Epic ist ja Teamrennen. Und es war dann so ein bisschen eine Challenge, weil, wie gesagt, berghoch, da war ich am Kotzen.
Ach, der konnte und wirklich berghoch so mit deinem Tempo dann mitfahren, oder?
Der ist mir eher davon gefahren.
Echt?
Also sind wir auch wieder bei dem Thema Höhe. Dann Didi wiegt vielleicht 60 Kilo, wenn es hochkommt.
Mhm.
Und wir hatten so ein paar Momente, wo wir uns dann, meistens ist ja beim Swiss Epic so Start und dann geht es irgendwo einen Berg hoch, dass wir da irgendwo bei den Top-Teams vorne dabei waren, oder er zumindest, und ich 100 Meter später über den Gipfel kam. Problem war dann aber bergunter, da war dann
klar,
schon so, dass wir dann da brutal viel Zeit verloren haben und wir da uns irgendwie finden mussten. Also teilweise ist er alleine gefahren, weil ich gemerkt habe, wenn ich ihm jetzt Tipps gebe, dass ihn das eher stresst.
Mhm.
Oder wenn ich sage, ich fahre die Linie vor, möglichst langsam oder in einem Tempo, wo ich meine, du schaffst es und er muss hinterherfahren, das hat meistens nie funktioniert. Er war dann oft schneller, wenn ich irgendwo hinter ihm war und meine Fräse in mein Gosch gehalten habe. Gab aber auch Momente, wo wir gesagt haben, du, pass auf, ein bisschen Spaß will ich auch haben, ich fahr zu und warte einfach dann.
Ja.
Und so haben wir es dann irgendwo gedeichselt, dass er da dann diese 5 Tage überlebt hat. Mit absolutem Highlight, letzter Tag in Davos, wo wir dann noch rausgefunden haben, dass er Höhenangst hat. Nachdem er weiß nicht, wie der Berg oder der Trail hieß, aber so ein Panorama-Trail irgendwo auf 2000 Höhenmeter, also keine Bäume. Und rechts ging es halt der Abhang runter. Und eigentlich ist er jeden Tag besser geworden, aber an dem Tag hat er einen Riesenschritt zurück gemacht und dann hat er immer gesagt, nee, passt, alles gut. Und dann am Abend hat er mir dann irgendwann erzählt, der ein bisschen Angst hatte ich, wo ich dann nach rechts geschaut habe und da ging es der Berg runter. Aber wir haben es geschafft, also ich habe ihn dann, wir sind nicht Letzte geworden, auch nicht Zweitletzte, sind, glaube ich, 25 Profiteams am Start gewesen. Wir sind auf 21 rein.
Mhm.
Gab dann auch die ersten Marathon-Weltranglistenpunkte für Ruanda. Und war ganz witzig, genau. Und das war so für uns der Startschuss, dass wir sagen, okay, jetzt geben wir weiterhin Gas, gründen diesen Förderverein und gucken, dass wir das irgendwo an den Start bringen.
Und sonst, jetzt so, sagen wir mal, von der Rennvorbereitung oder gab es da irgendwelche Unterschiede, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt was, das packt er ganz anders an. So warm fahren oder, ich weiß nicht, Abendessen oder war irgendwas, wo du gesagt hast, nee, das würde ich ganz anders machen.
Ja, relativ viel eigentlich. Nee, was mir im Kopf ist zum Beispiel, ich habe ihn dann natürlich versucht, irgendwo mit Gels und Riegel zu versorgen. Mhm. Und an den Verpflegungsstellen gab es aber immer Bananen. Mhm. Und in Ruanda haben die keine Energieriegel und keine Gels und nichts. Also wenn die trainieren gehen, die fahren wirklich mit Wasser und Banane. Als Highlight vielleicht mal irgendwo eine Cola oder einen Kaffee. Und dann irgendwo nach 2-3 Tagen, wo ich immer morgens die Gels rübergeschoben habe, weil ich gedacht habe, okay, heute braucht man 4-5 Gels, schieb sie ihm rüber, fertig, habe ich dann gesehen, dass er eigentlich nur 20 Gels rumliegen hat.
Hat er gar nicht gegessen.
Die hat er gar nicht gegessen, aber dafür an jeder Feedzone sich 3-4 Bananen hinten ins Trikot gestopft und pro Etappe, glaube ich, dann wirklich 10 Bananen gefuttert hat. Herrlich. Und aber ja, trotzdem nie irgendwo einen Einbruch hatte oder sowas. Also das, was man uns alles propagiert, also es geht nur mit Nahrungsergänzungsmittel und Gels und so viel Kohlenhydrate pro Stunde und so weiter.
Ja.
Genau, ganz witzig.
Gut, seine Verdauung ist es ja dann auch gewohnt gewesen.
Wahrscheinlich, ja. Okay. Ja.
Ja, wild. Ja,
genau.
Spannend.
Nee, und also so war. Ich meine, ist ein Rennfahrer durch und durch, aber es sind dann so ein paar Kleinigkeiten, wo dann doch den Unterschied machen.
Klar.
Und drum, also ich sehe da auch Potenzial, wenn wir da mal, natürlich, wie gesagt, Schule und Bildung ist alles. Also das ist der Hauptgrund von diesem Förderverein hier, dass wir das unterstützen. Aber ich glaube, wenn wir da, das ist so ein Ziel, wo wir jetzt haben, neben der Schule, dass wir Material runterbringen. Wir haben jetzt aktuell 5 Mountainbikes runtergebracht. Jetzt wollen wir auch so Kinder-Mountainbikes runterbringen, also vielleicht noch 26 Zoll oder ein ganz kleines 29 Zoll. Und ich glaube, wenn wir die Kids dann mal 2, 3, 4 Jahre auf einem Mountainbike haben und die dieses Defizit Fahrtechnik beseitigt haben, dann sieht es ganz anders aus, dass man vielleicht mal ja da auch welche hier nach Europa kriegt und die wirklich anständig Rennen fahren. Beziehungsweise wenn die Fahrtechnik stimmt, bin ich mir ziemlich sicher, dass die voll vorne mitfahren. Und das ist natürlich dann auch irgendwo ein riesen Motivator, wenn du sagst, okay, mach in dieser Akademie mit, mach deine Schule, dann hast die Chance, dass du vielleicht mal irgendwo durch der Rennfahrer wirst.
Ja. Yeah. Wie kann man das Projekt unterstützen? Also ich schätze mal, man kann Geld spenden. Erzähl mal, genau. Was könnte man jetzt als Zuhörer machen, wenn man sagt, hey, ich habe die ganze Garage voller Teile, ich habe vielleicht nur 20 Reifen oder... Ich würde das gern finanziell unterstützen. Wie kann man euch da helfen?
Genau, also zuallererst mal, wir nennen uns Shift Up for Rwanda und sind auch so relativ leicht online zu finden.
Werde ich auch in die Shownotes noch verlinken.
Genau, und mega ist, wenn sich die Story irgendwo verbreitet, also wenn es weiter erzählt wird. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo du sagst, fast jeder hat ja irgendwo ein paar Teile rumliegen, wo er nicht mehr braucht. Und wir kämpfen noch so ein bisschen, wie wir das logistisch hinkriegen. Aktuell kriegen wir Material nur ins Land, wenn wir das irgendjemand mitgeben. Aber wir sind da dran, dass wir das vielleicht auch mit der Botschaft hier lösen, dass man vielleicht mal einen Container runterkriegt oder dass man per Cargo irgendwo eine größere Ladung runtergeht. Und da wollen wir einfach Bikes aufbauen. Wir schicken aktuell nur Bikes runter oder Material, wo so ein bisschen aktueller Standard ist, weil, ich habe es ja erzählt, es gibt keinen Bike-Shop, der irgendwie dann vielleicht mal eher eine Dreifachkurbel über hat oder so. Ja. Also wenn die jetzt irgendwo was Defektes haben, glaube ich, kriegen sie in diesem Shop vielleicht ein 29er Laufrad oder Reifen. Auch, ich denke mal, eine Elffachkette sollte kein Problem sein. Aber wenn mir da, sag mal, das ganze ältere Zeugs von den Garagen rumgammelt, also 26 Zoll Fully mit 21 Gang runterschippern,
ja,
das wird stehen, wenn es dann irgendwo einen Defekt hat. Das ist so für langfristig kann das ein Ziel sein, wenn dann mal vielleicht wirklich ein Container runtergeht und Masse unten ist. Aber um jetzt die Kids von der Akademie aufs Bike zu bringen, haben wir gesagt, müssen sie irgendwo Standard sein. Also Scheibenbremse irgendwo, wo 3, 4, 5 Jahre alt ist, geht. Alles, was 29er-Parts sind, geht. Alles, was Einfachschaltung ist, geht. Und da wirklich vom Lenker bis zum Rahmen, Laufrad ist alles willkommen. Kann man uns vorbeibringen, kann man uns schicken, wie auch immer. Wir lagern das ein und wenn es dann so viel Material ist, dass es Räder gibt, bauen wir die auf und versuchen die runterzubringen. Mhm. Und das andere ist natürlich Geld. Allerlei, von ein paar Euro bis größeren Beträgen ist alles möglich. Und wir haben das versucht, ein bisschen greifbar zu machen. Dass die Leute wissen, mit dem Betrag kann ich das und das tun. Und das sind sogenannte Spendenpakete. Wenn jetzt einer sagt, er findet es cool, dass die Kids dort Rennen fahren, da kann man sagen, 30 Euro, 50 Euro, dann ist zum Beispiel Startgeld, Sprit und alles gedeckelt. Bis hoch zu einer Education-Spende. Und das ist wirklich eine Spende, wo nur für Schule genommen wird, wo man sagen, okay, wer die Spende gibt, da garantieren wir, dass dieses Geld für Schulgeld eingesetzt wird. Und Florent hat so eine Hochrechnung, die Schulgebühr plus bei ihm irgendwo wohnen, plus Kleidung, plus Material, das sind so knapp 300 Dollar. Da haben wir einfach gesagt, wenn wir 300 Euro spenden, dann gehen die so 1:1 an ihn, mhm, dass er praktisch ein Kind für ein Jahr durch die Schule bringt. Mhm. Genau, das sind so die Möglichkeiten, wo man machen kann. Und wie gesagt, weitererzählen hilft immer, weil wir ganz stark auf Netzwerk setzen.
Klar.
Und so kommt es dann zum Beispiel, dass ein Minister aus der Pfalz anruft und fragt, was wir da machen, weil die sich zum Beispiel stark in Ruanda engagieren. So bin ich mir sicher, kommt irgendwann mal auch irgendeiner ins Netzwerk, der sagt, hey, ich bin aus der Logistikbranche, ich schicke euch da so einen Container runter.
Ja.
Das ist so ein bisschen Spray the Words. Und weil wir ja vorhin auch Firmen hatten, wir gehen auch mit dieser Geschichte in Firmen rein und machen Vorträge und sagen, also muss nicht eine Firma sein, kann auch ein Verein sein, eine Kultureinrichtung etc. Okay. Und erzählen diese Geschichte. Und das ist sehr spannend, weil man das so ein bisschen steuern kann. Die einen sagen, Bike ist nett und gut, aber ich finde diese soziale Komponente, Schule und so weiter, oder auch Genozid sehr spannend. Dann können wir in die Richtung mehr erzählen. Politisch extrem spannend. Oder auch wirtschaftlich. Es gibt ein paar große deutsche Firmen, Biontech zum Beispiel, die dort ein Werk hochziehen und investieren. Haben wir auch schon so ein paar Insights, warum die das machen, wie es läuft und so weiter und so fort. Mhm. Das finde ich relativ spannend, genau. Das erzählen wir gern, das macht einen Spaß. Und wenn wir dann darüber einfach ein paar Fans, Follower und Unterstützer generieren, dann ist uns mega geholfen.
Ja, super. Vielen Dank für diese spannende Geschichte. Ich glaube, dass das den Podcast aufwertet, wenn man auch mal über solche Themen spricht. Und mich persönlich interessiert es auch sehr. Danke, dass du dich da einsetzt. Und letzte Frage noch. Was sind denn deine persönlichen Ziele noch für die restliche Saison? Gibt's da, gibt's da noch ein Highlight? Also
die muss erstmal starten bei mir. Ich bin nicht in Südafrika und fahre in Cape Epic. Ich will mal dieses Gravel-Thema ein bisschen mehr angehen. Also ich habe das seit 2 Jahren als Trainingsgerät und nehme seitdem fast kein Rennrad mehr. Möchte da mal so ein paar Wettkämpfe machen. Dann wird im Oktober das Run the Epic, das Mountainbike Race, wieder ganz klar auf der Liste stehen. Das konnte ich auch im letzten Jahr gewinnen. Und als Titelverteidiger, da ist man ja fast schon der Pflicht. Genau, und Mountainbike-Marathons, wie eingangs erzählt, also so ein paar coole Rennen mit hohem Trailanteil, ein bisschen mit Dolce Vita, wo es nicht ganz so ernst zugeht wie jetzt irgendwo an dem UCI-Weltcup. Mhm. Das ist so meine Agenda für dieses Jahr.
Ja, super. Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Hört sich gut an. Und vielleicht schaffen wir es ja mal aufs Gravelbike. Die war genau am Wochenende in Lindau beim Gravel. Aktuell ja, nicht besonders schnell von dem her, aber... Vielleicht ja auch mal wieder ein bisschen schneller.
Den Umständen entsprechend, genau. Also, übrigens, also wenn du wieder in die Richtung kommst, in Bregenz und in Lindau, da gäbe es mehrere Filialen der Bäckerei Hammer und da kannst du gern mal dann reingucken und den Radlerbonus holen.
Ja, das
mit oder ohne mich.
Guter Tipp, das ist nämlich mein Lieblingshobby, auf der Tour irgendwo einkehren und auch was essen. Ja, mache ich sehr regelmäßig.
Ja, perfekt. Nee, aber also gern zusammen, würde mich mega freuen.
Super, vielen Dank, cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gern geschehen und Wir haben es unter der Stunde gepackt. Also
oh, knapp,
ja
am, genau, knapp.
Haben wir ja am Anfang gerätselt, weil ich so viel zum Erzählen habe. Ja. Aber ich habe auch noch viel im Petto. Das könnt ihr euch dann reinziehen, wenn ihr mich mal irgendwo separat anschreibt, bucht, was auch immer.
Genau, genau. Kann man sich die anderen Themen aussuchen.
Perfekt. Ich danke dir, Ines. War schön.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.